Super. Starten wir mit dem kleinen Gebet, richten wir uns aus. Danke, Herr, dass du da bist. Danke, Heiliger Geist, dass du da bist. Herr, wir lieben dich, wir brauchen dich, wir strecken uns aus nach dir. Und wir sagen, Herr, übernimm du uns ganz, übernimm du unser Herz jetzt, unser Denken. Übernimm du diesen Abschluss dieses Jahres. Herr, zeig uns, was dran ist, zeig uns, was nächstes Jahr kommt. Rede zu uns, sei bei uns, wir brauchen dich. Herr, wir bekennen auch jetzt in dieser Weihnachtszeit, ohne dich können wir nichts tun. Wir brauchen dich, Jesus, wir brauchen dich, Heiliger Geist, wir brauchen dich, Vater. Und danke, Herr, dass du gekommen bist, um uns zu erlösen aus dieser Welt, um uns zu retten, um den Preis zu bezahlen. Ja, we never know how much it costs to see my sins upon the cross. Wir werden nie genau wissen, was es für ein gewaltiger Preis war, unsere Sünden am Kreuz zu sehen. Aber Jesus, wir haben so ein kleines Bild davon und wir danken dir aus der Tiefe unseres Herzens, dass du uns erkauft hast und dass du uns herausgerettet hast aus dieser Welt, aus dieser bösen Zeit. Danke, Jesus. Danke für deinen Sieg am Kreuz. Amen. Amen. Halleluja. Ja, so die Weihnachtszeit ist immer so die Zeit, wo man sich überlegt als Pastor, sage ich was über Weihnachten, sage ich nichts über Weihnachten, lassen wir es weg oder machen wir es. Und ich mache eine kleine Einleitung, weil ich einfach denke, der Teufel, der möchte, dass die ganze Welt Jesus als so kleines Baby sieht. Und alles dreht sich um dieses kleine Baby. Aber wir wissen, dass unser Herr der auferstandene Herrscher des Universums ist. Und das ist so wichtig und das ist so gut und das ist die Wahrheit. Amen. Leute, ich möchte euch nochmal eine Warnung mitgeben, die der Heilige Geist mir nochmal heute Morgen ganz eindringlich aufs Herz gelegt hat. Ihr wisst ja, ich habe es euch ja schon oft gesagt, Weihnachten ist kein biblisches Fest, genauso wenig wie Ostern. Es sind Hexensabbate, es sind satanische Feiertage, die umgewandelt wurden von der katholischen Kirche zu einem christlichen Feiertag. Und an keiner Zeit im Jahr gibt es so viel Streit unter den Menschen wie an Weihnachten. Nochmal, habt ihr das schon erlebt, dass ihr Streit habt die letzten Tage? Habt ihr erlebt, dass ein Geist des Streites in der Atmosphäre ist? Am Fest der Liebe. Das ist Absicht, das ist normal, weil es kein christliches Fest ist oder ein biblisches Fest, muss ich sagen. Es ist ein christliches Fest, aber ihr wisst ja, nicht überall, wo christlich draufsteht, ist Christus drin. Und wir sind Kinder der Wahrheit, wir lieben die Wahrheit, wir vertragen das auch, oder? Wenn ich heute euch ein bisschen Wahrheit gebe, wir werden aber trotzdem noch in die Weihnachtsgeschichte reingehen, aber alles aus biblischer Sicht. Okay? Lass uns mal kurz beten. Vater, wir kommen jetzt vor deinen Thron. Und wir danken dir, dass wir den Geist der Wahrheit in uns haben. Und wir binden jetzt im Himmel und auf Erden den Geist des Streites, der Missgunst und des Neides. Wir binden dich, du Geist des Streites. Und wir sagen, wir haben mit dir nichts zu tun. Wir sind Kinder der Gnade und der Liebe und der Vergebung. In Jesu Namen. Amen. Wenn das die Woche wieder kommt oder die Tage in eurer Familie, nehmt Autorität. Lasst diesen Geist nicht regieren. Ich spüre ihn auch hier, auch heute ganz extremst. Auch Satan schickt ihn aus in Familien, in Gemeinden. Hört mal in Familien rein, so weltliche Familien, da ist ganz viel Streit. Auch logisch, okay? So, Weihnachten, ein satanisches Fest. Was machen wir jetzt? Sagen wir den Leuten, es ist ein satanisches Fest, dann gucken die uns komisch an. Oder wir sagen denen, hey, der Heiland ist geboren. Ich habe beide Phasen durch. Vor ein paar Jahren, wo ich so ganz gegen Weihnachten war, habe ich gedacht, wo meine Nachbarn kamen, ja, ist Weihnachten, Thomas, du bist doch Pastor. Das ist kein biblisches Fest. Und die haben mich angeguckt wie vom anderen Stern. Ich glaube, die Weihnachtszeit ist trotzdem eine gute Zeit für uns, um über Jesus, über den Heiland zu sprechen. Amen. Lasst uns weise sein. Lasst uns nicht doof sein, okay? Nochmal, wo kommt der Weihnachtsmann her? Der Weihnachtsmann, der kommt von den Wikingern. Als die Wikinger Norddeutschland erobert haben, ging ihnen der Met aus. Met, Honigwein, kennt ihr, konnten sich nicht mehr besaufen. Die wollten aber high werden und dann hat denen ihr Anführer, ihr König, hat dann giftige Pilze gegessen und ist high geworden. Und dann sah er Odin in einem Schlitten mit Rentieren durchs Firmament fahren. Odin, wer ist Odin? Satan. Da kommt der Weihnachtsmann her. Dann ist interessant, dass der Weihnachtsmann, wo wohnt er denn? Am Nordpol. Wer hat denn gesagt, ich will mich in den äußersten Norden begeben und dort meinen Thron aufrichten? Wer ist das? Der Teufel. Dann hat Jesus gesagt, wer nicht durch die Tür ins Haus eingeht, ist ein Dieb Wo kommt denn der Weihnachtsmann rein? Durch den Schornstein. Klingelt's bei euch langsam? Es ist eine verlogene Geschichte, eine satanische Geschichte, denn eigentlich geht's um die katholische Kirche. Dann kommt er mit dem roten Mantel. Das gibt's seit 1909. Durch Coca-Cola hat er einen roten Mantel. Aber ich glaube auch, dass dieser rote Mantel ein Verarschen ist von dem Blut des Lammes. Ja, dann hat er den Knecht Ruprecht dabei. Das ist eigentlich ein Dämon. Aus dem Ursprung mit der Rute, mit der Peitsche. Er schlägt die bösen Kinder. Welche Eltern gehen hin und sagen, mein Kind war böse, schlag es mal? Meine, ja. Ich habe von dem die Tracht Prügel gekriegt. Ja. Mein Onkel war immer verkleidet als Weihnachtsmann und so ein fremder Mann war dabei als Knecht Ruprecht. Das sah aus wie ein Dämon. Und da geht es nicht darum, dass die Kinder den Eltern gehorsam sind, sondern es geht immer um die katholische Kirche. Dass du der katholischen Kirche gehorsam bist. Dass du Angst hast vor der Obrigkeit. Und es wird verkauft als die bösen Kinder, wo dann die Eltern das dem Knecht Ruprecht stecken, dass die Kinder nicht so lieb waren. Wer macht es? Eltern, die ihre Kinder lieb haben, machen sowas nicht. Braucht man auch nicht. Dann hat er ein Buch dabei, wo die bösen Sachen drinstehen, der bösen Kinder. Auch das ist eine Verarschung oder ein Gegenbild zum Buch des Lammes, zum Buch des Lebens. Da steht mein Name drin, ich bin errettet ein für allemal. Ich brauche nicht den Knecht Ruprecht. Als der mich versohlt hat, als Kind, habe ich mehr Angst vor Weihnachten gehabt als Freude. Warum? Weil es genau das gemacht hat, was Religion immer macht. Angst ausleben. Und so wisst ihr auch, wo der Christbaum herkommt, habe ich euch auch erzählt. Die Germanen haben Babys zerstückelt und haben diese Leichenteile an einen Tannenbaum gehangen, um der Ehre Odins willen. Also wenn du all diese Ursprünge siehst, wird es dir gleich mal schlecht. Stimmt's? Aber trotzdem sind wir als wiedergeborene Christen, wir herrschen über diese Situation. Warum herrschen wir darüber? Warum können wir eine Weihnachtsfeier machen? Weil wir frei sind. Weil wir frei sind, weil wir erkauft sind und weil wir aus einer anderen Haltung wie die Welt Weihnachten feiern. Ist das gut? Weihnachten ist für uns immer noch, wo Jesus kam, aber es gibt keine biblische Anweisung, Weihnachten zu feiern. Da steht nichts davon. Und dann alle Jahre wieder kommt das Christuskind auf die Erde nieder, wo die Menschen sind. Was ist die anderen 364 Tage? Da ist es nicht da. Wie versteht ihr, diese Dinge sind alle aus der Seele und aus Religion, aus Fleisch geboren. Das hört sich alles ganz toll an. Das traute, hochheilige Paar, das steht nicht in der Bibel. Maria und Josef waren nicht heilig. Josef noch weniger als Maria. Von Maria liest man noch ein bisschen, von Josef liest man gar nichts mehr, weil er war voller Unglauben. Und Leute, die in der Bibel voller Unglauben sind, von denen lesen wir nichts mehr. Wir lesen aber immer wieder von Leuten, die voller Glauben waren. Richtig? Wenn du Hebräer liest, am Ende von Hebräer werden alle Glaubenshänden aufgezählt, sogar die Hure Rahab. Ist interessant. Aber Gott ist gut. Ich möchte mit euch heute mal reingehen in Lukas 2, Vers 1. Ich lese mal bis dahin, wo ich will. Und da heißt es, es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot vom Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass es sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt, wo er geboren war. Da machte sich auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth auf, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem. Darum, dass er sich von seinem Hause und Geschlecht, weil er vom Hause und Geschlecht David war. Auf das er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie das selbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe. Das wird gleich noch ganz wichtig für uns. Denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Jesus ist wahrscheinlich, zu allergrößter Wahrscheinlichkeit, am 6. März geboren. Das kann man ausrechnen aus der Bibel. Der ist nicht am 25. Dezember geboren. Bei uns ist es der 24., aber meistens auf der restlichen Welt ist es der 25. An diesem 25. haben fast 30 heidnische Götter Geburtstag oder ich könnte sagen Dämonen, die da Geburtstag haben. Die katholische Kirche hat das nicht in den Griff gekriegt und hat sie einfach gesagt, da wäre Jesus sein Geburtstag. Ich weiß nicht, ob du dich freuen würdest, wenn irgendein Chef in der Firma sagt, wann ist dein Geburtstag? Am 22. Mai. Nee, wir machen das jetzt im Dezember. Ich weiß nicht, ob du sagst, okay, ist in Ordnung oder ob du denkst, ich weiß nicht, wie es Jesus geht. Mal davon abgesehen, dass er nicht aufgerufen hat, dass wir seinen Geburtstag feiern. Aber ich gebe euch ein paar Informationen. Aber die Bibel hat trotzdem super interessante Sachen für uns. Okay? Und wir kamen zu den Hirten. Wo sind wir? Vers 8, gell? Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde und hüteten des Nachts ihre Herde. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen und die Klarheit des Herrn umleuchtete sie und sie fürchteten sich sehr. Ja, wenn Licht kommt, Licht hat Power, Licht hat Energie. Ich freue mich, wenn das Licht kommt, weil ich zu Jesus gehöre, weil ich zum Licht gehöre. Aber die damals noch nicht. Und trotzdem kam der Engel zu ihnen und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude. Und diese große Freude, die dürfen wir haben. Das ist ein Geschenk, was Jesus für uns hat. Diese große Freude, die darfst du täglich haben. Du kannst täglich Weihnachten für dich feiern, wenn du so willst. Ja? Und kannst sagen, danke Jesus, das haben wir auch vorhin gesungen, haben auch bekannt, Bärbel hat es gebetet. Danke, dass du in diese Welt gekommen bist und für uns gestorben bist. Das ist große Freude. Die Freude gilt immer noch. Ja, und da dürfen wir uns drauf stellen und da dürfen wir wirklich in unserem Herzen immer wieder dankbar sein, wenn es uns in den Sinn kommt, wenn der Heilige Geist uns dran erinnert, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen, sagt der Engel. Jetzt wird's interessant. Das habt zum Zeichen. Ein Zeichen. Ein himmlisches Zeichen. Ein Zeichen. Ein Leuchtturm, ein Kirchturm in der Gegend. Was macht es? Es fällt auf. Ein Leuchtturm fällt auf, ein Kirchturm fällt auf, ein Zeichen fällt auf. Ein Zeichen, was bestätigt, ein biblisches Zeichen sollt ihr haben. Ihr werdet finden, das Kindlein in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Das ist ein himmlisches Zeichen. Das liest man so schnell und denkt sich nichts dabei. Aber es ist ein himmlisches Zeichen. Ich möchte euch mal das erste Bild zeigen, wie eine Krippe aussieht im Abendland, wie wir uns das vorstellen, wie wir denken, wie eine Krippe aussieht. Sieht so eine Krippe aus? Für uns, wenn man so, ja, so die Weihnachtsgeschichte sieht oder so. Mach mal noch ein Bild, das zweite. So wird es auch oft dargestellt, gell? Aber wisst ihr, das hat mit Israel und wie in Israel eine Krippe ausgesehen hat, gar nichts zu tun. Überhaupt nichts. Das ist abendländisch hineininterpretiert, was eine Krippe ist. Wir schauen uns mal das nächste Bild an. So sieht eine Krippe in Israel aus. Es ist ein Steintrog. Es ist ein Stein, der ausgehöhlt wurde, wo das Wasser und das Futter für die Tiere drin war. Jetzt wird es interessant. Machen wir noch ein Bild. Ich zeige euch ein paar verschiedene Bilder, dass ihr ein paar gesehen habt. Noch eins. Ziemlich alle ähnlich, gell? Und noch eins. Mit Pferdchen habe ich noch eins. Die fressen da gerade raus. Einfach, dass man das mal sieht. Leute, das ist kein Zufall, sondern das hat eine prophetische Bedeutung. Eine mega prophetische Bedeutung. Nämlich, es weist auf die Gruft hin, wo Jesus beerdigt wird. Wie wurde Jesus beerdigt? Er trug ein Leichengewand und lag auf Stein. Er ging, wie er kam. Punkt 1, ganz wichtig für euch. Ich kann schon mal zurück so einen Steindruck zeigen. Er kam in einen Steindruck. Und warum hat Maria ihn da hineingelegt? Zum einen, weil er nicht rausfallen kann, nicht wegrollen, weil der ja ausgehöhlt ist. Wahrscheinlich waren noch Tücher mit drin und Stroh oder was auch immer. Aber das ist die ursprüngliche Krippe. Und das Interessante ist, dass da drin Futter für die Tiere ist. Jesus ist das Brot des Lebens. Auch das ist ein prophetisches Zeichen. Jesus kommt in einen Stein, der eigentlich tot ist. Er kommt in eine Welt, die tot ist und füllt sie mit Brot. Füllt sie mit Leben. Ist das cool? Der Engel sagt, es ist ein prophetisches Zeichen. Das hat so viel mehr Bedeutung, als was uns bewusst ist. Und was der Heilige Geist mir alles gezeigt hat heute Morgen und gestern, ist eigentlich gigantisch. Ich habe vielleicht gar nicht die Zeit, euch alles zu sagen. Aber wir schauen mal, wie weit wir kommen. Dann sagt die Bibel, Jesus ist der Fels. Schon wieder sind wir beim Felsen. Auch der Trog ist aus einem Felsen herausgeformt. Jesus ist der Felsen. Ihr wisst es, auch das habe ich schon ein paar Mal gesagt. Gott stellte Moses auf den Felsen, als er vorüberging. Er stellte Moses auf diesen Felsen. Er sagte, du kannst nur durch die Gnade meines Sohnes mit mir in Kontakt sein. Dieser Fels. Dann sagt Jesus, wenn du nicht dein Haus auf Felsen baust, Jesus sagt, wenn du dein Leben nicht auf mir baust, wird ein Sturm kommen, Stürme kommen. Er hat nicht gesagt, vielleicht. Er sagt, Stürme des Lebens kommen. Manchmal katastrophale Dinge, wo Menschen sterben, verunglücken und so weiter. Katastrophen kommen, wenn dein Haus auf Fels gebaut ist, auf Christus, wird der Wind und die Wellen es nicht wegreißen können. Amen. Warum? Weil Christus dieser Fels ist. Weil das alles prophetisch ist. Er ist dieser Fels. Dann könnten wir auch sagen, wir waren nackt und er hat uns gekleidet. Mit dem Gewand der Gerechtigkeit. Adam war nackt. Wir sind gekleidet mit dem Gewand der Gerechtigkeit, gewaschen mit dem Blut des Lammes. Ist das cool? Dann könnte ich auch sagen, diese Krippe ist ein Versorger. Funktioniert es einfach so? Die ist gerade leer. Hebräer 11, Vers 1. Wenn du Glauben hast, weißt du, dass Gott diesen Trog füllen wird. Weil es dein Erbe ist. Weil es ein Geschenk ist, was dir gehört. Weil es dein Geschenk ist. Das, was Jesus für dich hat. Er ist das Brot des Lebens. Jesus ist das Brot des Lebens. Jesus ist das Brot des Lebens. Dann, was ganz Interessantes, was mir bis heute Morgen noch nie aufgefallen ist. Jesus fast 40 Tage, hat einen Felsen in der Hand, einen kleinen. Auch das ist kein Zufall. Warum hat er nicht ein Stück Holz in der Hand oder eine Tasche? Warum ein Stein? Weil Jesus sich selber sah. Er sah diesen Felsen und dann kommt der Teufel und sagt, gebiete diesem Stein, dass er Brot werde. Der Teufel wusste, dass Christus der Fels ist. Er wusste, dass er das Brot des Lebens ist. Und er versuchte ihn genau damit. Davon abgesehen, dass er dasselbe bei Adam und Eva tat. Beiß in die Frucht. Die größte Waffe, die der Teufel hat, ist Hunger. Hunger. Er versuchte Adam und Eva mit Hunger. Er versuchte Jesus mit Hunger. Er versucht uns mit Hunger. Die meisten Menschen stehlen, klauen, werden Prostituierte wegen Hunger, weil sie essen müssen. Weil sie nicht verstanden haben, Jesus ist das Brot des Lebens oder sie haben ihn nicht, sie kennen ihn nicht. Und er sagt zu ihm, gebiete diesem Stein, dass er Brot werde. Was wäre passiert, wenn Jesus das getan hätte? Das gleiche wie bei Adam und Eva. Gone, hasta la vista, vorbei. Was sagt Jesus immer? Ich tue nur und ich sage nur, was ich wen reden höre, nicht den Teufel. Seht ihr den Unterschied? Leute, das sind alles keine Zufälle in der Bibel, sondern es ist ein Zeichen, sagt der Engel. Es ist ein Zeichen. Dieser Fels geht durch wie ein roter Faden. Der geht durch die Bibel wie ein roter Faden. Manche Herzen werden wie Felsen, werden hart wie Stein. Und die Bibel sagt, steht der Tropfen, hüllt den Stein. Heiliger Geist, Wasser, Kraft, Power. Mose schlug diesen Felsen zweimal, obwohl er nur einmal durfte. Durfte deswegen nicht ins verheißene Land. Du darfst nicht Jesus schlagen oder die Schafe schlagen ohne Erlaubnis. Gott sei Dank bin ich im neuen Bund. Schon mal Schafe geschlagen, schon mal negativ geredet über jemand. Ohoho. Ja. Aber hier sehen wir, wie der Teufel Jesus versuchte und er hat nicht gesiegt. Er hat verloren. Jesus hat nichts zu diesem Felsen gesprochen, weil der Vater nicht sprach. Auch das ein großes Bild für uns, ein großes Vorbild für uns, ein großes Zeichen. Okay? Alsbald, Vers 13, war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Herrscharen, die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Seines Wohlgefallens. Amen. Nochmal, das ist für uns. Sie lobten Gott und sprachen, können wir das auch? Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Danke, dass sein Friede mir gehört. Sein Friede gehört mir. Nicht mein Friede, sein Friede. Ich entscheide mich für seinen Frieden. Der bringt alles in mir zur Ruhe. Alles, was sich auftürmt und redet und macht und tut. Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander, lasst uns nun gehen Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilends und fanden beide, Maria und Josef, und jetzt dazu das Kind in der Krippe liegen. Ganz wichtig, Gott bestätigt sein Wort. Er sagt, geht das werdet ihr finden. Und sie kamen, und es muss jetzt nochmal im Wort stehen, dass sie das Kind in der Krippe liegen fanden, denn das war das Zeichen. Es war das Zeichen. Ist das cool? Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort auch aus, welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt ward. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über die Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Jetzt kommt ein Schlüssel von Maria. Ich bin kein Maria-Fan, aber manche Sachen hat sie richtig gut gemacht. Maria aber behielt all diese Worte. Sie behielt diese Worte, sie vergaß es nicht, sie nahm es nicht leichtfertig. Sie hat nicht gesagt, naja, mal sehen. Sie behielt diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Alles, was uns der Herr sagt, müssen wir behalten und uns im Herzen bewegen. Wir dürfen es nicht leichtfertig sehen, sonst wird es geraubt, es wird verloren, es geht weg, es löst sich auf, es hat keine Bedeutung mehr, aber nicht bei Maria. Sie behielt alles in ihrem Herzen. Das ist der Schlüssel, warum wir weiterhin von Maria lesen. Komischerweise steht es über Josef hier nicht. So, und die Hirten kehrten wieder um, priesen, lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn es zu ihnen gesagt war. Und hier siehst du den Schlüssel zwischen Glauben und Unglauben, die Worte behalten. Auch die Hirten behielten diese Worte in ihrem Herzen. Sie gingen und erzählten es den Menschen und sie priesen Gott dafür. Danksagung muss der Schlüssel sein in unserem Leben, wenn Gott zu uns geredet hat. Wenn Gott zu uns in unser Leben gekommen ist, muss Danksagung das Zeichen nach außen sein. Danksagung ist so, so wichtig. Und ich finde interessant, dass Gott die Reichen oder die Sterndeuter, oder das waren ja keine Könige, das ist auch wieder eine Erfindung der katholischen Kirche, die heiligen drei Könige. Erstens waren die nicht heilig und zweitens waren die keine Könige, sondern sie waren Sterndeuter. Eigentlich fast Okkultisten, wenn man es genau nimmt. Ja? Aber wollen wir gnädig sein. Die Bibel nennt sie nicht böse. Und denen erschien der Stern und sie gingen hin und sie brachten von ihrem Reichtum. Die Hirten aber, die ein Hirtenherz haben, die auf die Schafe aufpassen, die unbedeutend sind, die No-Names dieser Welt, zu denen kam der Engel, ist es nicht interessant? Zu denen kam der Engel direkt, ein Messenger Gottes kam direkt zu den Hirten und die anderen sahen den Stern und folgten dem Stern. Manche wollen heute noch dem Stern folgen. Thomas, bist du ein Stern am christlichen Himmel? Nein, ich bin ein kleiner Pastor mit einer kleinen Herde. Ah, dann suche ich mir einen anderen Stern. Mach das. Das ist gut so. Ja? Such dir deinen Stern, der deinen Namen trägt, was auch immer, mach was, aber geh mir nicht auf die Nerven, okay? Raub meine Zeit nicht. Aber wenn du siehst, dass der Herr zu dir gesprochen hat in dein Herz, dann bist du hier genau richtig. Mit allen Kämpfen, mit allen Herausforderungen, mit allen Schwierigkeiten. Der Teufel ist, wie er ist. Ich habe gestern meine Motorradlederjacke mal eingefettet wieder, dachte ich, das ist eine gute Aktion. Und da habe ich Stickereien drauf und ich habe meine schwarze Lederjacke schön eingefettet mit einem schwarzen alten Socken und habe nicht gesehen, dass der Socken schwarz ist. Dann habe ich über die Applikationen gewischt und waren die schwarz. Oh, habe ich mich geärgert. Oh, dann bin ich raus, habe Alkohol geholt mit Ohrenstäbchen, nichts. Aceton, nichts. Verdünnung, nichts. Ich denke so, ah. Dann bin ich ins Bett. Meine Frau sagt noch gestern Abend zu mir, probier's mal mit Spüli, Schatz. Und ich sage zu ihr, Schatz, wenn es mit Aceton nicht geht, geht's mit Spüli auch nicht. Kennt ihr Verstand? Heute Nacht um 4 Uhr weckt mich Satan und sagt, hey, puff, der tritt mich manchmal, ich wach dann so auf, ganz oft. Und er sagt, deine Lederjacke. Kennt ihr das? Dass du aufwachst schon mit so einem Zorn. Und ich sage, na und, dann ist es halt so. Und dann sage ich, ich reg mich nicht auf und ich ärgere mich nicht und ich schlafe jetzt weiter. Aber bevor ich eingeschlafen bin, sage ich, Herr, wie geht denn das weg? Spüli. Dann stehe ich heute Morgen auf, nimm meine Jacke, sag Bärbel, geh mal her, halt mal, Spüli drauf, schrubbi, merke ich so, oh, das geht weg. Sag, Schatz, ich hab den Hängen, fragt er zu mir, Spüli gesagt. Sagt sie, das habe ich doch dir gestern Abend auch gesagt. Oh ja. Manchmal vergessen wir, wenn uns jemand was sagt, gell? Wir wollen vom Herrn selber hören. Aber egal, Gott ist gnädig. Amen. Ich habe alles rausgekriegt. Wow. Manchmal brauchen wir einfach Hilfe. Der Teufel will uns ärgern. Er will, dass irgendwas schief läuft, damit du dich ärgerst und erinnert dich so gern daran. Schon mal erlebt. Er erinnert dich so gern daran. Und das ist alles nicht unser Job. Nochmal, achte darauf, an solchen Tagen wie Weihnachten, Ostern, das sind alles so satanische Feiertage, ich kann es nicht anders sagen, ich würde euch gern sagen, es ist ein tolles biblisches Fest, da ist alles Eierbubeier, es ist eben nicht so. Wir sind wachsam und wenn wir wachsam sind, dann herrschen wir. Da herrschen nicht die Umstände über uns, sondern wir herrschen über die Umstände. Okay, so, das war meine diesjährige Weihnachtsbotschaft. Ich hoffe, das hat euch gut getan. Ich hoffe, das hat euch ausgerichtet und wieder in die richtige Spur gebracht. Falls ihr raus seid, wenn ihr drin seid, dann dürft ihr schneller fahren. Bleibt in der guten Spur. Ja, erinnert euch daran, sag Heiliger Geist, erinnere mich daran, dass wenn irgendwo wieder ein Streit um die Ecke kommt, ja, lass es nicht zu. Ja, lass es einfach nicht zu. Gott ist gut, oder? Papa, danke für das Kurzwort heute. Danke für die Gemeinschaft jetzt. Du bist bei uns. Du bist hier. Danke, dass wir jetzt einen wunderschönen Sonntagnachmittag haben untereinander. Danke, dass wir hier keinen Streit haben, sondern dass wir jetzt Frieden haben. Wir sagen jetzt hier, hier herrscht der Geist des Friedens, der Freude, der Liebe und der Besonnenheit. Danke für die Ruhe jetzt, auch in unserem Herzen. Jeder Sturm, der legt sich jetzt. Alles, was böse ist, geht jetzt weg. Alles, was die letzten Tage und Woche war an Bösem, geht jetzt weg. Wir weigern uns, das zu leben. Wir weigern uns, uns von den Dingen leben zu lassen. Wir sagen, in uns herrscht der Geist des Friedens. Herr, und zeig uns, wo wir uns entschuldigen dürfen. Zeig uns, wo wir falsch lagen. Zeig uns, wo wir alle Flecken dieser Welt wieder rausbekommen. Im wahrsten Sinne des Wortes, sei es in unserem Herzen oder sei es äußerlich, lass uns sauber sein, lass uns frei sein und lass es uns gut gehen, Jesus. Danke, in diesem Sinne danke für Weihnachten, weil du für uns in die Welt gekommen bist, den Schmutz dieser Welt angezogen hast, die Sünde dieser Welt angezogen hast, ja, das Verlorensein dieser Welt, um uns zu retten. Danke, Jesus, das ist für mich Weihnachten, dass du für mich in die Welt gekommen bist und dass du bereit warst, den Preis zu bezahlen, auf dass ich Friede habe. Und dass ich frei bin. Halleluja. Amen. Amen. Yes. Halleluja. Yes. Jetzt feiern wir Abendmahl. Ich habe das heute Morgen auf dem Herzen gehabt. Beziehungsweise der Heilige Geist hat mir es gezeigt. Wollen wir das machen? Wollen wir noch hineintauchen? Vielleicht stehen wir nochmal auf, vielleicht machen wir nochmal ein Statement, dass wir aufstehen und sagen, Jesus, danke, dass du am Kreuz gestorben bist. Danke, dass du gesagt hast, so oft wir das tun, tun wir es zu deinem Gedächtnis. Herr, wenn wir heute Abend mal feiern, wir proklamieren auch heute den Sieg, den du am Kreuz für uns errungen hast. Wenn wir das Brot in der Hand halten, machen wir uns bewusst, dass du hast deinen Leib schlagen lassen, auf dass der neue Leib, die Gemeinde, der Leib Christi, der Kirche, der Gemeinde erlöst ist. Danke, Jesus, dass du die Peitschenhiebe auf dich genommen hast, die Dornenkrone. Danke, dass du angespuckt wurdest, die Schmähungen, alles ertragen hast, auf dass wir rechtmäßig vor dem Gesetz rechtmäßig freigesprochen sind durch dein Werk am Kreuz. Danke, Jesus. Sag ihm Dank aus deinem Herzen. Danke, Jesus, dass du für mich gestorben bist. Halleluja. Und dann essen wir das Brot jetzt. Herr, wir werden nicht müde, dir zu danken, dass du dein Blut vergossen hast am Kreuz für uns, zur Vergebung unserer Sünde. Danke, dass wir in diesem neuen Bund sind, in diesem neuen Bund, dass du alles bezahlt hast, alles, dass wir erlöst sind. Danke, dass es uns wohl ergeht an Geist, Seele und Leib. Alles andere ist illegal. Danke, dass wir diesen Sieg haben und danke, dass wir heute Morgen, wenn wir von diesem Saft trinken als Symbol für dein Blut, das du vergossen hast, dass wir proklamieren dürfen vor der sichtbaren, unsichtbaren Welt. Es ist vollbracht. Ich bin freigesprochen in dem Blut des Lammes. Es gibt keine Verdammnis, keine Verdammnis, keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Und ich bin in Christus Jesus. Ich bin eins mit dem Sohn. Ich habe die DNA Gottes in mir. Ich bin von Neuem geboren. Ich bin die neue Schöpfung. Mein Name steht im Buch des Lebens. Ich gehöre zum Vater. Ich komme mit Freimut zum Thron der Gnade. Ich rufe Abba, lieber Vater. Alles gehört mir. Ich bin Erbe und ich bin nicht länger unmündig, sondern ich bin mündig und ich herrsche im Leben an Christi statt. Danke, Jesus, für deinen Sieg am Kreuz. Und das bekennen wir, dass wir an deinem Tisch mit dir sitzen. Halleluja. Das ist der neue Bund in seinem Blut. Halleluja. Barbara sammelt es dann wieder ein.
Yes, Lord.